Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge des Podcasts Slash Not Leaf, in der ich die Freude habe, Ronny Steiniges Beitrag Taufen heidnischer Personen im barocken Dresden anzukündigen. Weshalb tue ich das? Weil er das am Beginn seiner Videopräsentation, die ich in der Beschreibung der Podcast-Folge verlinke, nicht selbst tut. Und da wir ihn nicht sehen können an dieser Stelle, muss diese ganz kurze Einführung reichen, um seinen Beitrag anzukündigen und anzumoderieren. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei diesem sehr informativen Vortrag, der den Bogen sehr weit spannt, aber sich im weiteren Kontext der Rassismusdiskussion verorten lässt und aus meiner Sicht ein sehr gutes Beispiel ist für die Diskussion und Interpretation auch kleiner Zeugnisse im Kontext einer Kolonialreligionslinguistik, die sprachgeschichtlich motiviert ist. In diesem Sinne viel Spaß und damit übergebe ich natürlich rein virtuell an Ronny Steinecke.
Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem Vortrag, auf den ich mich schon sehr gefreut habe, weil er mir die Möglichkeit gibt, ein relativ großes Thema mal auf ein paar Dresdner Quellen runterzubrechen. Und bevor ich starte, möchte ich auch gern noch einen Gedanken mitgeben, der im Verlauf dieses kleinen Vortrags gern resonieren darf, nämlich dem, dass es noch zahlreiche Quellengattungen gibt, von denen ich hier ein paar immer nur knapp beispielhaft zeige, die genuin von der Geschichtswissenschaft in den Blick genommen werden, beziehungsweise was die Kirchenbücher angeht, weitgehend bis auf wenige Ausnahmen nicht mal das, die aber ganz offensichtlich auch für eine wie auch immer geartete, welche Fragen auch immer stellende, welche Perspektiven auch immer herantragende, historisch arbeitende Sprachwissenschaft interessant sein können. Und dass das Ganze jetzt hier auf Dresdner Beispiele beschränkt ist, ist weniger dem Lokalpatriotismus des Referenten oder dem Umstand, dass er nicht mehr als ein Archiv von innen kennen würde, zuzuschreiben, als eben der Tatsache, dass es mir sinnvoller erscheint, diese ganze Breite der Überlieferung mal exemplarisch sozusagen an einem Ortspunkt durchzuexerzieren und nachzuvollziehen. Ich möchte beginnen mit einem Taufeintrag, der sich in den Kirchenbüchern der katholischen Hofkirche in Dresden befindet, die übrigens für Sachsen, also für das römisch-katholische Bistum Dresden-Meißen, seit wenigen Wochen flächendeckend bis 1875 online verfügbar sind. Das ist ein absoluter Schatz für historische Fragestellungen. Für den 15. Februar 1711 verzeichnet das Buch die Taufe eines Zwergs, hier im lateinischen Text Pygmäum. Er wird hier als Ethnicus Indum bezeichnet, also als heidnischer Indianer. Ethnicus ist hier nicht mit ethnisch zu übersetzen, auch wenn es natürlich dieselbe Wurzel ist. Denn das gebrauchen wir im Gegenwartsdeutschen eher in einem inklusiven Sinne in Bezug auf die Zugehörigkeit zu einer Kulturgemeinschaft, während Ethnos sich in einem christlichen Kontext dezidiert exklusiv auf ein Volk bezieht, das sich nicht zum Christentum bekennt. Es handelt sich hier um Hante, den Hofzwerg des Kurfürsten Friedrich August I., der als Hofnarr eine gewisse Nähe zum Herrscher hatte und unter anderem mit dessen Zerstreuung und Erbauung beauftragt war. Er erhielt bei seiner Konversion den Namen Christian August und bemerkenswert sind dabei die Taufpatinnen. Zum einen der Kurfürst himself, besser bekannt als August der Starke, zum anderen Christiana Theresia, die war in erster Ehe verheiratet gewesen mit einem Onkel zweiten Grades des Kurfürsten, nämlich dem Sohn des Sekundogenitorherzogs von Sachsen-Weißenfels. Wichtiger als das ist, als anschließend verheiratete bzw. nunmehr verwitwete Fürstin von Liechtenstein war sie die Schwägerin des Obersthofmeisters von Karl dem VI. Es besteht also eine Verbindung bis zum Kaiserhof nach Wien. Die Taufe dieses Zwergen konnte also durchaus die Funktion haben, die sozialen Beziehungen des Fürsten zu anderen Höfen zu stärken und zu intensivieren. Wenn wir uns die Bilanz für die lutherischen Taufen anschauen, dann finden wir in Dresden für die jeweils ungefähr 4 Jahrzehnte vor und nach 1700 insgesamt 38 sogenannte heidnische Taufen. Das sind genauso viele wie etwas phasenverschoben, dann später Taufen von Juden. Wir müssen aber davon ausgehen, dass es noch einige mehr sind. Ich habe die Zahlen aus den sächsischen Miszellen um einige weitere Fälle aus bislang nur ein paar Quellen ergänzen können. Hier müsste man sich noch mehr Quellen anschauen. Heidnisch meint hier, wie eben gesagt, ein Sammelbegriff für nicht-christliche Religionen mit Ausnahme des Judentums. Das ist ein Sonderfall, den ich hier nicht behandle. Es handelt sich hier statistisch gesehen ja bei einer Taufe, nicht mal alle 2 Jahre, nicht gerade um ein quantitativ sehr bedeutsames Phänomen. Hinzu kommen noch ein paar katholische Taufen ab dem 18. Jahrhundert. Dafür aber qualitativ, was seinen modern gesagt Eventcharakter angeht, durchaus eben schon. Wir sehen hier den größten Anteil von knapp 2/3 unter den Täuflingen machen Türken aus. Türken, das ist nicht unbedingt ethnisch sonderlich homogen, sondern das waren im ganz Wesentlichen Kriegsgefangene aus dem großen Türkenkrieg, die eben muslimische Untertanen des Osmanischen Reichs waren und damit beispielsweise auch Bewohner der Balkanregion gewesen sein konnten. Ebenso wie die Mohren, Mohren hier natürlich immer sozusagen, das sind die Anführungszeichen mitzudenken, wurden sie in der Regel jung als fürstliche Gaben verschenkt. Wenn wir das Thema nun in einen koloniallinguistischen Kontext stellen wollen, so ist die Frage, wo man diesbezüglich ansetzen kann. Kaum auf der Ebene sprachlicher Ausdrücke wie eben dem Moor, denn das invektive Potenzial, das diese Bezeichnung im Gegenwartsdeutschen besitzt, für die frühe Neuzeit anzunehmen, das wäre also schlicht anachronistisch. Bedeutender ist die Frage, ob wir es hier mit einer Form von Rassismus zu tun haben. Die Rassismus-Definition von George M. Fredrickson, aus dessen Buch ich hier ein Zitat zeige, verneint das. Rassismus lege demnach nur vor, wenn man diesen ethnischen Gruppen bestimmte essentialistische Eigenschaften zuweist und sie aufgrund solcher als ja, unabänderlich behaupteten Dispositionen exkludieren oder gar eliminieren will. Dem steht in unserem Fall aber das entgegen, was hier in dem Zitat im zweiten Satz angeführt wird, nämlich dass eben gerade durch die Taufe die reale Möglichkeit der Bekehrung besteht. Solange diese Chance zur Assimilation explizit eben noch vorhanden ist, schlägt Fredrickson vor, dafür den Begriff Kulturalismus zu verwenden. Allerdings, und das ist bei ihm die andere Seite der Medaille, kann die Verdinglichung von Kultur bei der Konstruktion sozialer Gruppen und die Identifikation ihrer vermeintlichen Mitglieder über diese Gruppenzugehörigkeit sehr wohl zu einer solchen Diskriminierung führen, die funktional äquivalent dann mit Rassismus ist. Dann kann das Ganze umkippen und wir sehen das am eindrücklichsten am Antisemitismus der Moderne dazu führen, dass selbst die Taufe nicht mehr als Option besteht. In der Frühneuzeit bestand sie gleichwohl. Die Beispiele der Erwachsenentaufen, also der Konversionen, stehen hier in einer gewissen personellen Verbindung zum Dresdner Hof. Das hat das Eingangsbeispiel schon gezeigt. Nun darf man in dieser Triade, die ich hier aufgemalt habe, nicht den Fehler machen, eine Hierarchisierung vorzunehmen oder einzelne Akteure gar zum passiven Subjekt zu degradieren. Denn Täufling, Gemeinde und Herrschaft waren bei diesem Ritual vielmehr aufeinander bezogen. Zwischen diesen drei Parteien bestand eine Dependenz. Sie bedurften sich gegenseitig. insofern sie jeweils nur mit und durch die anderen beiden selbst davon profitierten und einen Mehrwert für sich selber generieren konnten. Um den individuellen Nutzen für alle Beteiligten zu markieren, war eine gewisse rituelle Ambiguität unabdingbar. Damit meine ich, dass das Ritual mehrere Deutungsangebote bereitstellte und zuließ, dass sozusagen jeder dieser drei innerhalb dieses Deutungsspielraums die Möglichkeit zur jeweiligen Aneignung des Geschehens hatte. Ja, also jeder musste seinen eigenen in Aussicht stehenden Ertrag erkennen, um in seiner Rolle zu partizipieren und damit das Funktionieren des Zeremoniells zu gewährleisten. Da ist also zunächst die Gemeinde, also im Sinne der religiösen Gemeinde, die hier das meist relativ große Publikum bildet. Ritualtheoretisch ist die Öffentlichkeit durch ihre Rolle als Zeugin gleichsam Gelingensbedingung für das Taufritual. Das mag heute anders sein, wo die Taufe teilweise als private Familienfeier begriffen wird, aber im frühneuzeitlichen Taufverständnis wurde die Öffentlichkeit der Taufe vorausgesetzt und mancherorts unter Strafandrohung durchgesetzt. Ja, also durchgesetzt, dass auch wirklich alle Gemeindeglieder teilnehmen. Der Täufling wird einerseits in diese Gemeinschaft der Christen aufgenommen und diese soziale Gemeinschaft, so hat es Barbara Stolberg-Grillinger mal formuliert, manifestierte sich andererseits in diesem Ritual auf die spürbarste Weise. Wenn man sowas beschreibt als Kulturwissenschaftler, bezieht man sich implizit immer vor allem auf Jan Assmann und dessen Arbeiten zum kulturellen Gedächtnis und der Frage, welche Rolle Ritus und Fest dafür spielen. Das kann ich aber hier nur erwähnen. Jedenfalls wird durch den Grenzübertritt des Täuflings hier eine solche Grenzziehung sichtbar, sodass sich die Gemeinde durch das Moment der Taufe selbst immer wieder konturiert hat und ihr Gemeinschaftsgefühl gestärkt wurde. Und besonders bei der Erwachsenentaufe, also bei der Konversion, handelte es sich obendrein nochmal in deutlicherem Maße um eine Selbstbestätigung. Denn die Taufe des Heiden war für die Gemeindemitglieder eine Verifikation des eigenen Anspruchs, die wahre Heilsgemeinschaft darzustellen, deren Überlegenheit sich metonymisch in der Biografie des Täuflings, sprich in seiner Bekehrung zum rechten Glauben, abbildet, die man selbst durch seine Aufnahme als Gemeinde sozusagen vollendete. Dadurch konnte sich jeder und jede Einzelne als Rechtgläubiger bestätigt fühlen. Der zu Taufende erlangte, dogmatisch betrachtet, zunächst einmal die Reinwaschung von der Sünde, was ja das Proprium bzw. ja, das archetypische Verständnis von der Taufe ist. Und ja, zumindest sofern es sich auch tatsächlich um eine innere Bekehrung gehandelt hat, auch Heilsgewissheit. Das ist freilich der theoretische Blick. In der Praxis bot die Gemeinde, ja, sozusagen reziprok betrachtet, vordergründig dem Täufling, dem Konvertiten, Integration. Und das war das Entscheidende. Und zwar Integration nicht nur in einem religiösen, sondern vor allem auch in einem sozialen Sinne. In diesem Punkt unterscheidet sich die Erwachsenentaufe auch maßgeblich von einem anderen in der Frühneuzeit häufiger anzutreffenden Ritual der öffentlichen Vergebung der Sünden und mithin der Aufnahme oder Wiedereingliederung in die Kirchgemeinde, nämlich der Kirchenbuße. Zwar diente auch die Kirchenbuße der ja, Dogmatik nach der Integration in eine religiöse Gemeinschaft. Allerdings wurde sie in der historischen Realität eher als Strafe, also als Schand- oder Ehrenstrafe verstanden. Und von den Betroffenen bzw. allen Beteiligten so auch ja, beansprucht, insofern ja, sie für die Büßenden nachhaltige soziale Konsequenzen haben konnte, die sich also häufig darum bemüht haben, diese ja wirklich erniedrigende öffentliche Bußleistung möglichst abzuwenden, weil sie für sie eben Exklusion bedeutete. Das Beispiel habe ich jetzt nochmal gebracht, um zu zeigen, dass die sozialen Konsequenzen eben diejenigen waren, die wirklich erlebt waren oder erlebt wurden. Und die waren für die Konvertiten eben in nicht zu verachtendem Maße positiv. Das wird hier aus den beiden Zitaten auch deutlich. Manja Kvarkaj spricht für die osmanischen Konvertiten, aber das lässt sich verallgemeinern, von einer kulturellen und sozialen Grenzüberschreitung, die ihnen neue Lebenskonzepte und Handlungsspielräume eröffnet und damit als eine vormoderne Form der Integration betrachtet werden kann. Hier wird das deutlich, auf das ich mit dem Fredriksson-Zitat am Anfang hinweisen wollte, nämlich dass es eben die Möglichkeit der Bekehrung gab. Und Kvarkaj weist hier auch nochmal darauf hin, das habe ich hier am Ende noch mit draufgebracht, um den begrifflichen Unterschied zwischen Taufe und Konversion nochmal klarzumachen, dass die Konversion eben etwas, wenn man so will, inkrementell Prozesshaftes ist, also auch eine langfristige Assimilation umfasst und damit mit der Taufhandlung noch nicht abgeschlossen ist. Nichtsdestotrotz war bei der Konversion der Akt der Taufe von elementarer Bedeutung, denn durch ihn wurde wurde der Katechumene offiziell in die neue Gesellschaft aufgenommen. Monika Firla, die über Afrikanerinnen im deutschen Raum gearbeitet hat, sekundiert da und nennt die Christianisierung den wichtigsten Integrationsfaktor überhaupt. Wenn man also nach den Motiven der Konvertiten fragt, dann werden die wahrscheinlich eher weniger religiös gewesen sein als vielmehr sozialer Natur. Es ist eben so, dass sich ihnen durch den Glaubensübertritt und damit die religiöse bzw. überhaupt die Assimilation an die Mehrheitsgesellschaft neue Handlungsspielräume ergaben. Diese Chance war ihnen aber nur möglich geworden oder sie wurde zumindest stark gefördert und befördert durch die Herrschaft, die dem Täufling und seiner Taufe zudem durch seine oder durch ihre, also durch die Anwesenheit, durch die der Herrschaft, durch die Anwesenheit der Herrschaft eine persönliche Bedeutung erweist. Ich spreche hier bewusst von Herrschaft und nicht von Herrscher, was nicht nur den Grund hat, dass auch die Kurfürstin in Dresden involviert war, sondern ich vor allem darunter auch in einem relativ weiten Sinne auch die Taufpatinnen und Taufpaten mitfasse, die hier eine gesonderte Akteursrolle ja annehmen, weil sie natürlich auch Teil der Gemeinde sind. Da könnte man sagen, gut, das ist der Herrscher auch. Also ja, die Darstellung hier bedingt Komplexitätsprobleme. Aber insgesamt kamen diese Personen eben oft aus dem Hochadel und hatten dadurch auch im Gottesdienst eine räumliche und eben auch soziale Sonderposition inne. Und Herrschaft ist ja an sich auch ein etwas amorpher Begriff, insofern damit ja gar nicht unbedingt Fürstenherrschaft gemeint sein muss. Und andersrum konnte auch der Fürstpate sein, sodass also hier doch eine gewisse Personenidentität gegeben ist. Ich will das jetzt hier nicht weiter mit mir selber ausdiskutieren. Insgesamt kann man, was das Streben nach Selbstdarstellung angeht, dieser Gruppe von Herrschaft, Fürst oder Graf oder allgemein Hochadel wohl ähnliche Interessen unterstellen. Denn darum ging es den Herrschern, fernab der Tatsache, dass man ihnen ja eine gewisse christliche Fürsorge natürlich nicht grundsätzlich absprechen sollte, denn natürlich boten sie den Getauften vor allem Absicherung, Verpflegung und sonstige wirtschaftliche Vorteile. Diese Taufe war aber vor allem eine höchst willkommene Gelegenheit zur Selbstdarstellung, wie das Alexander Schunka formuliert hat, und zwar im Allgemeinen, um sich als guter christlicher Herrscher zu gerieren, der seiner herrschaftlichen Fürsorgepflicht auch in religiösen Dingen über Gebühr nachkam, indem er eben sozusagen die Menge der Christen erweiterte. Im Speziellen dürften mancherorts, wie eben im Dresden des 18. Jahrhunderts, also nach der Konversion August des Starken zum Katholizismus 1697, auch konfessionelle Hegemonieansprüche durchaus eine Rolle gespielt haben. Wie ist diese Taufe nun religionslinguistisch einzuordnen? Dafür gehe ich zunächst mal ein knappes Jahrhundert vor unserem Betrachtungszeitraum zurück. Wir sehen hier den Ausschnitt eines Gemäldes aus dem 19. Jahrhundert, das eine der, zumindest was ihren Platz auf der abendländischen Mental Map angeht, eine der bedeutendsten Taufhandlungen des Frühmittelalters zeigt, nämlich die des Sachsenherzogs Widukind im Jahr 785 mit Karl dem Großen, der damals noch kein Kaiser war, als Taufpaten. Bevor er Taufpate wurde von Widukind, hat er die sächsischen Stämme, unter deren Führern sich dieser eben befand, relativ lange und relativ blutig bekriegt. Nun waren diese Kriegshändel mit Widukinds Taufe nicht beendet, aber doch wurden die Sachsen am Ende unterworfen und nun hätten die Franken als Sieger mehrere Möglichkeiten gehabt, zum Beispiel die Sachsen alle umzubringen. Dann hätte aber die Erweiterung des fränkischen Herrschaftsgebiets Richtung Norden relativ wenig Sinn gehabt, weshalb man stattdessen den Weg gegangen ist, die Sachsen zu eigenen Untertanen zu machen. Und der praktischste Weg, um ein heidnisches Volk in den eigenen christlichen Untertanenverband zu integrieren, war eben, es zu taufen. Nun ist die Taufe Sprechakt theoretisch ein performativer Akt, das heißt, sie ist an bestimmte Gelingensbedingungen geknüpft, um Erfolg zu haben. Es konnte nicht einfach ein fränkischer Prediger kommen und sagen, ihr seid jetzt mal alle Christen, sondern es bedurfte der Taufdidaxe nach der inneren Bekehrung jedes Einzelnen oder zumindest deren Imagination für das Gelingen des Rituals. Und diese innere Haltung oder eben vermeintliche innere Haltung wurde in einem sehr bürokratischen Verfahren veräußerlicht, nämlich dem Taufgelöbnis. Dieses Taufgelöbnis wurde in einer Befragung durch den Priester, dafür steht hier das Rubrum Interrogatio Sacerdotis, abgenommen. Das hier ist das wahrscheinlich bekannteste dieser Taufgelöbnisse, das fränkische Taufgelöbnis, das handschriftlich vom Anfang des 9. Jahrhunderts überliefert ist. Und bürokratisch deshalb, weil dieser Text oder diese Textsorte sozusagen ein Formular dafür darstellte, was dieser Priester abzufragen hatte und eben auch dafür, was der Täufling zu antworten hatte. Das Ganze war sehr schematisch und sehr anaphorisch aufgebaut. Der zu Bekehrende wurde also mit Fusachistu gefragt, ob er dem Unholdun abschwört, worauf er schlicht antworten sollte, ich Fusachu. Und danach in ein paar Fragen mehr mit Glaubest du, damit konfrontiert wurde, ob er an die Kernstücke des Christentums glaube, worauf er idealtypisch mit Ich glaube erwidern sollte. Und durch diese Antworten hatte er zumindest auf der Oberfläche bewiesen, dass er sich tatsächlich ernsthaft zum neuen Glauben bekennt, wonach er dann eben zur Taufe geführt werden konnte. Übertragen wir das Konzept Taufgelöbnis auf unsere Beispiele, so sehen wir, dass es im Prinzip dieselbe Vorstellung von der Notwendigkeit der Entäußerlichung und Unterbeweisstellung des christlichen Glaubens gibt. Bei der Taufe des Mohren Johann Christian 1660 wird berichtet, dass er, wie alle erwachsenen Leute, die um die Taufe begehren, aus dem Haupt- und Fragstücken examiniert worden ist und darauf auch deutlich und genugsam geantwortet hat. Also man war ja offensichtlich zufrieden mit ihm. Was waren diese Haupt- und Fragstücke des christlichen Glaubens? Das wird deutlich, wenn wir uns mal diesen Ausschnitt aus dem Taufregister der Evangelischen Hofkirche in Dresden 1667 anschauen, wo wir den absoluten Glücks- und bisher für Dresden auch aus meiner Sicht Einzelfall haben. dass scheinbar der komplette Katalog an Fragen und Antworten überliefert ist. Und was wir hier lesen können, ist entnommen vor allem aus Luthers kleinem Katechismus, dazu aus pseudolutherischen Katechismusapokryphen und anderen katechetischen Texten, sogenannten christlichen Fragstücken. Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, weil das im ja, sozusagen intertextuellen Detail auch gar nicht mehr so einfach ist. Aber das war eben, wie im zumindest zweiten Teil des fränkischen Taufgelöbnisses, eine Examination in den Grundfragen des christlichen Glaubens. Der Katechumene hatte nach einer Vorbereitungszeit auf die Taufe, in der er in eben solchen Fragen unterrichtet wurde, nun schließlich sich einem Examen zu unterziehen, bei dem diese Kenntnisse geprüft wurden. Also wie schon der Sachse oder die Sächsin des 8. und 9. Jahrhunderts sollte er durch die Beantwortung seine gewissenhafte Vorbereitung auf die Taufe sowie sein Bewusstsein in die Tragweite des Geschehens unter Beweis stellen. Wir lesen hier also, wie viel sind Götter? Und die Antwort der Konvertitin lautete, es ist ein einiger Gott. Wie viel sind Personen in der einigen Gottheit? Dreie. Wie heißen sie? Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so weiter. Insgesamt sind das 29 Fragen zur Trinität, Sünde, Christologie, Erlösung, Glaube im engeren Sinne, Heiligung, Sakramente und eben Taufe an sich. Mit textlinguistischen Kriterien beschrieben haben wir es hier trotz der erstmal einzelnen Frage-Antwort-Entitäten es mit einem Text zu tun, der ausgesprochen kohärent ist, nämlich durch seine starke Dialogizität, nämlich indem teilweise aus den Antworten des Täuflings die folgende Frage heraus entwickelt wird. Also sprachlich zeigt sich hier ein hohes Maß an Kohäsion, also an Textverknüpfung durch die Mittel der Rekurrenz, also der Wiederholung von Elementen und deren Wiederaufnahme. František Daněš nennt das im Übrigen die thematische Progression, also sozusagen eine strenge Thema-Rema-Gliederung. Also das, was durch die Antwort rematisiert wird, wird in der folgenden Frage thematisiert. Beschreiben lässt sich das Ganze als eine Art Prüfungssituation. Denn natürlich haben wir es hier nicht, wie man das denken könnte, wenn man den pragmatischen Gesichtspunkt vollkommen ausklammert, mit einer Informationsfrage oder mit Informationsfragen zu tun, die, wie Armin Burkhardt das hier sagt, eine unvollständige Präposition, Entschuldigung, eine unvollständige Proposition aufweisen. Das heißt, der Fragesteller hat eine Wissenslücke, ja, eine Leerstelle, weshalb er aus echtem Interesse an dem erfragten Inhalt den Hörer bittet, diese zu füllen, sondern was stattdessen in Erfahrung gebracht werden soll, ist, ob der Prüfling den erfragten Inhalt weiß und inwiefern er in der Lage ist, diesen Inhalt darzustellen, wie das Eckhart Rolf hier beschrieben hat. Rolf hat eine entsprechende Frage als Examensfrage treffend bezeichnet. Weil aber noch hinzukommt, dass die Antworten durch das Ritual gleichsam institutionell vorgegeben sind, die Fragen also nicht primär auf eine richtige oder falsche Antwort zielen, sondern eben auf das Bekenntnis oder Gelöbnis, nennt Franz Hunsnurscher sie Bekenntnis- oder Gelöbnisfragen. Und insofern es ja damit dieses Bekenntnis oder Gelöbnis als vollkommen anmutet, also darum ging, dieses religiöse Elementarwissen möglichst gut zu reproduzieren, das ist das, was hier im letzten Zitat Konrad Ehlich etwas umständlich formuliert, ist dieses Frage-Antwort-Spiel sozusagen das sprachliche Handlungsmuster, das die beste Affordanz dafür bietet, weil es zwei Gruppen oder hier eher zwei Personen gibt, die aufeinander Bezug nehmen und sich in ihren jeweiligen Rollen als Prüfer und Prüfling ergänzen. Und die beiden spielen hier tatsächlich auch eine Rolle, indem sie gemeinsam das kommunikative Charakteristikum der Spontanität fingieren. Das hat performativ betrachtet den Sinn, dass der Pfad dieses Dialoges scheinbar ungeplant zur Taufe hinführt. Das heißt, es wird sozusagen kommunikativ vorgegeben, dass sie ganz unwillkürlich und notwendigerweise sich ergibt, diese Frage der Taufe. Tatsächlich gibt es eine natürlich vorher klar definierte Finalstruktur oder Teleologie eben zur Taufe hin mit den zwei entscheidenden Fragen. Bist du getauft? Nein. Willst du getauft sein? Ja. Es ist hier übrigens als kleine Bemerkung, das, ja, für kleine Bemerkung für den sprachhistorischen Feinschmecker bemerkenswert, dass es denselben Marker für eine konzeptuelle Mündlichkeit wie im fränkischen Taufgelöbnis gibt, nämlich die Enklise des Personalpronoms du durch Agglutination an das Verb in Stirnstellung. Das nur als kleiner Einschub, wo man hier sozusagen ja eine Texttradition konstruieren könnte, die mit Sicherheit nicht intendiert ist. Aus pragmatischen Gesichtspunkten markiert das finite Verb bist, also eine finite Form von sein, als Fragewort in der ersten Frage eine Faktizität, die eben erfragt wird. Der Täufling soll also einen assertiven oder mit anderen Worten repräsentativen Sprechakt vollziehen, indem er eine Aussage über diese Gegebenheit trifft. Die zweite Frage beginnt dann aber mit wollen, das als Modalverb eine Nicht-Faktizität markiert. Der Befragte soll also keine Aussage mehr treffen, die im Kern auf Wahrheit abzielt, das ist kein Kriterium mehr, sondern er soll angeben, ob er zu einer bestimmten Handlung veranlassen will. Das nennen wir einen direktiven Sprechakt. Also zur Handlung, dass er eben getauft wird. Mit seiner Antwort ja, vollzieht er diesen direktiven Sprechakt, gibt also an, dass er getauft werden will und fordert den Pfarrer damit zum entsprechenden Akt auf. Betrachten wir das Ganze jetzt aus der Perspektive der kognitiven Linguistik, also konkret der Konstruktionsgrammatik, haben wir bei der ersten Frage, bist du getauft, eine non-agentive Konstruktion der Askription vorliegen. Durch diese wird, so Alexander Lasch, einem spezifizierten Objekt eine mittels eines Qualitativs ausgedrückte Eigenschaft zugewiesen. Das klingt zunächst erstmal trivial und ist es auch, denn es besagt ja nur, dass mit dieser Frage auf diese zugeordnete Eigenschaft abgezielt wird. Interessant ist aber, was nun passiert, wenn man diese Konstruktion nimmt und, wie bei der zweiten Frage, in eine Konstruktion eines höheren Abstraktionsgrades, willst du getauft sein, nämlich eine Modalkonstruktion einbettet. Diese Konstruktion nun verlagert die kommunikative Perspektivität hin zur Ebene der Faktizität. Es geht also nicht mehr um die Frage, ob dem spezifizierten Objekt das Merkmal des Getauftseins zugeschrieben wird. Dieses wird ja durch die Einbettung in die Modalkonstruktion schon als nicht faktisch ausgewiesen, als ein Zustand, der im Moment noch nicht erreicht ist. Von Bedeutung ist vielmehr, hinsichtlich welcher spezifischen Modalität die Eigenschaftszuweisung in der eingebetteten Konstruktion markiert wird. Hierfür wären freilich auch andere Modalverben denkmöglich, also etwa müssen oder sollen. Allerdings wird bewusst auf wollen zurückgegriffen, das eine voluntative Lesart erzwingt. Und bei dieser besteht, anders als bei einer obligativen Lesart, keine starke Deontik. Übersetzt heißt das, es wird unterstrichen, dass es der Täufling selbst ist, der die Taufe begehrt, der die Taufe will. Und das ist auch ein Aspekt, in den im Anschluss gedruckten Predigten, wobei ich dafür Dresden noch kein Beispiel gefunden habe, aber andernorts gibt es das mitunter, da wird genau das, also das, wie herzlich er oder sie um die Taufe begehrt, zu einem zentralen Aspekt gemacht. Die Botschaft dessen war die Betonung der Freiheit des Konvertiten, also der Umstand, dass es keinen Zwang zur Taufe gab, weil diese dann eben wahrscheinlich nicht auf einer inneren Bekehrung beruhen würde. Dieser Umstand musste stets, zumindest auf der Oberfläche, erhalten bleiben. Und dazu galt es, das volle Einverständnis des Täuflings sprachlich zu realisieren. Freilich suspendiert das nicht die durch den Kontext forcierte, implizite pragmatische Deontik, die auf der sprachlichen Oberfläche nicht sichtbar wird. Genau das geht auch aus diesem Zitat aus der Korrespondenz bei der Vorbereitung der Taufe des Mohren Clemens Minimus hervor, über den gesagt wird, dass er auf sein inständiges Anhalten zur christlichen Taufe sollte befördert werden. Der Hinweis auf das inständige Anhalten markiert, dass eben nicht jeder, dem gerade danach ist, einfach Katechumene werden kann. Genauso wie nicht jeder, der mal an der Klostertür klopft, gleich als Novize zugelassen wird, sondern ja, die Benediktsregel besagt, dass er erst mal 4 oder 5 Tage beharrlich anklopfen muss, um überhaupt erst mal eingelassen zu werden. Ja, sondern dieser Weg zum Mönch oder zur Nonne oder eben zum Christen ist sozusagen voller Prüfungen, die die Beschwerlichkeiten der angestrebten Lebensform antizipativ en miniature simulieren sollen und die der Anwärter, die Anwärterin bestehen muss, bei denen ihre Ausdauer bewiesen werden soll, sodass man davon ausgehen kann, dass sie auch in Zukunft in der Lage ist, alle auf sie zukommenden Widrigkeiten bewältigen zu können. Das zeigt nochmal, dass wir es hier mit einem Übergangsritus zu tun haben, einem Rite de Passage, der vielfach markiert, dass die angestrebte Aufnahme in eine soziale Gruppe voraussetzungsreich ist, wodurch diese Gruppe oder Sozialform sich selbst natürlich enorm aufwertet. Nun war ja schon von Sprechakten die Rede. Ich möchte das Ganze nochmal systematisieren und bediene mich da einer Terminologie von Klaus Brinker, der die Searle'sche Sprechaktklassifikation sozusagen auf die Ebene der linguistischen Textanalyse transferiert hat. Auf die Sprechakte gehe ich hier nicht nochmal näher ein. Dazu empfehle ich Einführungsliteratur. Für die Taufe gilt, dass sie im Wesentlichen, wie eben gerade gezeigt, zwei dieser Funktionen übernimmt. Zum einen eine Obligationsfunktion, die sich aus der Selbstverpflichtung des Täuflings ergibt, sich wie im Taufgelöbnis eben gelobt, künftighin im christlichen Glauben zu leben und sich allen Pflichten eines Christen zu unterwerfen. Zum anderen die Deklarationsfunktion, in dem in und durch die Taufe, wenn der Konvertit also rituell zum Christen gemacht wird, und das ist eben eine Handlung, die primär nur sprachlich vollzogen werden kann, dadurch wird eine neue Realität geschaffen. Das ist das, was mit Deklaration gemeint ist. Zur Frage, wie diese Realität aussieht, hier ein weiteres Beispiel aus der katholischen Hofkirche. Ich oszilliere hier also relativ ungeniert zwischen den Konfessionen. Eine Taufe vom 10. Mai 1712, nein, vom 8. Mai 1712. Dort wird als Täufling angeführt ein Maurus Juvenis Quatuor Decim Circita Annurum in Servitiis Illustrissime, so ist die Abkürzung, die Abbreviatur aufzulösen, Comitis de Fleming. Also ein Mohr, ein Junggeselle von etwa 14 Jahren, der in der Dienstbarkeit, ja mit diesem ja, Rechtsbegriff mag man das am besten übersetzen, in der Dienstbarkeit der erlauchten Gräfin von Fleming. Die Grafen von Fleming waren ein bedeutendes Adelsgeschlecht im Umfeld des Dresdner Hofes. Der bekannteste ist sicher Jakob Heinrich von Fleming, der in der fraglichen Zeit eine Art Premierminister unter Friedrich August I. war. Und hier auch als Taufpate auftritt. Auch hier ist der Taufname sinnbildlich. Und das möchte ich mal kurz sozusagen aus anthroponomastischer Perspektive beleuchten, die ja schlechterdings auch immer noch Bestandteil der Linguistik ist. Zum Glück. Wir hatten in dem Eingangsbeispiel ja, der Taufe des Hofzwergs Hante schon gesehen, dass er in ja, nachgerade typischer Weise mit Christian August zum ersten einen typisch christlichen Namen, ja, also den typischen, ja, der schlechterdings besagt, ich bin Christ, bekommt und zum zweiten den Königsnamen seines fürstlichen Gevatters. Und auch in diesem Fall, also Johannes Baptistus, Henricus Franziskus, in den katholischen Kirchenbüchern sind die Namen natürlich genauso latinisiert, wie die Einträge auf Latein verfasst sind. Auch da könnte man das ausklamüsern. Der letzte Name, Franz, war unter Bezug auf den heiligen Franz von Assisi ein wichtiger Heiligenname, steht dabei also in einer dezidiert katholischen Namentradition. Deutlich wird hier also eine konfessionsspezifische Note bei der Namengebung. Der vorletzte Teil, Heinrich, verweist wiederum auf den Namen seines Paten. Am auffälligsten ist der erste sozusagen Doppelname Johann Baptist, wo im zweiten Glied, also dem Baptist, auch noch in der appellativischen Semantik die Motiviertheit des Namens durch das kirchenlateinische Baptista, also der Täufer, erkennbar ist, sodass nochmal explizit in der Namengebung auf den Akt der Taufe als Schlüsselereignis für das Christentum an sich verwiesen wird, das eben im Leben eines jeden Christen aktualisiert wird. Und dieser ephemere Akt wird in der individuellen Biografie des Täuflings gleichsam verstetigt durch die Namengebung. Ich will diesen zumal Einzelbefund jetzt auch nicht überbewerten, aber er ist doch schon in gewisser Weise sinnbildlich. Ich habe mir nämlich die Taufnamen seit Beginn der Aufzeichnung angeschaut. Man muss dazu sagen, die heutige, erst ab 1736 bekanntlich von Chiaveri geplante und erbaute Hofkirche, gab es damals noch nicht. Als katholische Hof- und Pfarrkirche diente aber seit 1708 das frühere Komödienhaus am Taschenberg. Und mit der Weihe in diesem Jahr setzt auch das Kirchenbuch ein. Und ich habe mir die Taufnamen seit dieser Einrichtung angeschaut und auch die nächsten 10 Jahre nach dieser Taufe. Und in diesen insgesamt 15 Jahren kommt der Name Johann Baptist bzw. Jean Baptist nur noch ein einziges weiteres Mal vor. Und zwar bei einer Familie aus Frankreich, wo er im frühen 18. Jahrhundert deutlich verbreiteter gewesen zu sein scheint. Nun stand dieser Taufakt an sich nicht isoliert da. Er war eingebettet in ein Zeremoniell, dessen Ablauf vorher, darüber gibt die Korrespondenz des Hofmarschallamts Auskunft, detailliert geplant war, bis hin zu Sitzordnungen und der Frage, wer die Kirche als erstes betritt oder als fünftes verlässt. In Einzelheiten konnten diese zeremoniellen Aufwartungen sich also unterscheiden. Aber eine Konstante findet sich in allen Fällen von lutherischen Taufen, nämlich das Absingen des Liedes Christ, unser Herr, zum Jordan kam. Das Lied stammt aus der Feder Martin Luthers. Ich zeige es hier im Wittenberger Geistlichen Liederbuch von 1543 und wir hören uns jetzt die erste Strophe zunächst mal an. Ja, dieses Lied ist also das Tauflied schlechthin. Eine Seite davor, das habe ich jetzt nicht mit abgedruckt auf der Folie, finden wir eine Art Überschrift, die da lautet: Ein geistlich Lied von unserer heiligen Taufe, darin seien kurz gefasset, was sie sei, wer sie gestiftet habe, was sie nütze, etc. Es enthält dieses Lied also sozusagen in Kurzfassung die protestantische Tauflehre bzw. deren Exegese. Ja, dieses Lied erzählt also die biblische Geschichte von der Taufe Jesu im Jordan durch Johannes den Täufer im Auftrag Gottes und bezieht sich damit eben auf jenen konstitutiven Vorgang der Begründung der Taufe, die in jeder Taufhandlung ikonisch wieder aktualisiert wird. Die Taufe des einzelnen Anwärters in der Gegenwart wird somit in Beziehung zur Heilsgeschichte gesetzt und dadurch enorm aufgewertet. Textuell hier also in dem vom konkreten sozusagen Archetypus der Taufe Christi dann auf die Taufe als Sakrament für die ganze gesamte Christenheit projiziert wird, die eben durch die Möglichkeit der Taufe von ihren Sünden reingewaschen werden kann, dank Christus, der ja den Kreuzestod bekanntlich gestorben ist, was hier durch das Hendiadion Blut und Wunden präsent gemacht wird. Diese erste Strophe, insgesamt gibt es sieben, endet dann mit der Evokation vom bitteren Tod, dem komplementär und doch sehr ja, emotionsgeladen das neue Leben entgegengesetzt wird. Und Emotionen sind ein gutes Stichwort. Ich will das jetzt hier gar nicht weiter analysieren an diesem Beispiel, an diesem Lied, aber abschließend doch noch was zur Frage zur Emotionalität im Zusammenhang mit dem Lied sagen. Heidrun Kemper, also damals hieß sie Kemper Jensen, stellte fest, dass Lieder ganz wesentlich von Emotionalität geprägt sind. Sie sagt, dass stets Gefühle beteiligt sind, die wesentlich in den sprachlichen Ausdruck mit einfließen. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist dabei das, was Butler und Pointner bemerken, nämlich das Mitsingen des Liedes durch, in unserem Fall, die anwesende Gemeinde. Nun kann man davon ausgehen, dass dieses doch recht bedeutende Lied zumindest in einigen Strophen auswendig beherrscht wurde. Und durch das Mitsingen konnte sowas wie ein emotionaler Austausch zustande kommen, wodurch also das Publikum selbst eine aktive Rolle einnimmt und es konstituiert sich mit einem wunderbaren Schlagwort von Lawrence Grossberg ein Affective Space, also ein emotionaler Raum, in den der Täufling mit aufgenommen werden kann. Und Grossberg weist auf die einzigartige Beziehung von Musik zum menschlichen Körper hin, was man aus kognitionslinguistischer Sicht als Embodiment charakterisieren kann, also als die Rückbindung sprachlichen Wissens an ganzkörperliche Erfahrungen. Wenn christliche Dogmatik so vermittelt wird, ist sie ausgesprochen eingängig. Man ist dazu geneigt, sie sich anzueignen. Und diese Beschaffenheit von Musik, ihr Potenzial zur Entgrenzung, ja, wie Grossberg hier Felix Guattari zitiert mit Deterritorializing, also Entgrenzung, das macht sie bei der Vermittlung von Ideologien, wie das Christentum eben eine ist, zu so einem wirkungsvollen Medium. Schauen wir uns also nochmal die Textfunktionen an. Während der untere Bereich vom Taufakt selbst und dem Taufgelöbnis abgedeckt wird, greift das Kirchenlied bei den oberen drei Funktionen an. Es verfügt zunächst mal über eine Informationsfunktion, weil es ja elementare Wissensbestandteile der christlichen Lehre, also Geschichten oder Ereignisse, einschließlich deren Exegese und heilsgeschichtliche Relevanz vermittelt. Die Appellfunktion besteht, ja, die besteht nach Brinker aus Meinungs- und Verhaltensbeeinflussung. Von Meinungsbeeinflussung könnte man hier sprechen, wenn eben Nichtchristen dadurch zu einer positiven Einstellung zum Christentum bewegt werden sollten. Naja, man könnte sagen, dem Täufling wird hier der letzte Stoß zur vollen Überzeugung gegeben. Was es aber auf jeden Fall gibt, ist eine Verhaltensbeeinflussung, nämlich die immanente Aufforderung zum Mitsingen und Aufgehen eines jeden Einzelnen in der Sangesgemeinschaft. Und das leitet dann auch schon zur Kontaktfunktion über, die es durch all das, was ich gerade über Emotionalität referiert habe, vielleicht die bemerkenswerteste. Es werden ja Einstellungen und Gefühle angesprochen, geweckt, kommuniziert und die bringen die Gemeinde dadurch in diesen, ich sage es nochmal, weil es so schön ist, Effective Space. Ja, was man also sieht daran, dass diese Tabelle vollständig abgedeckt ist, dass das Taufritual sich an der weiten Palette sprachlicher Handlung exhaustiv bedient. Die Taufe wird dadurch zum multimodalen Event. Dazu trägt der Einbezug des Liedes, aber auch, was ich hier überhaupt nicht erwähnt habe, die spatiale Ausnutzung des Kirchenraums, also das, was Alexandra Zoller und Heiko Hausendorf jüngst auf einer religionslinguistischen Tagung die Interaktionsarchitektur genannt haben. All das trägt zu diesem multimodalen Charakter bei. Auch das kann also im Interesse einer Sprachwissenschaft als Kulturwissenschaft liegen. Eigentlich muss es das sogar. Die Erwachsenentaufe, also die Konversion, wird dadurch zum Brennglas für den Blick auf das christliche Instrumentarium zur Durchsetzung der Ideologie des Christentums. Und diese Durchsetzung konnte eben nicht nur durch Gewalt und Exklusion geschehen, das waren sozusagen äußere Mittel, sondern sie musste sich um ihrer Nachhaltigkeit willen, der positiven Emotionen und der Inklusion bedienen. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Würde mich über Kommentare und Diskussionsbeiträge, Hinweise und Korrigenda, Bonita sehr freuen. Verweise hier nochmal auf den YouTube-Algorithmus mit den entsprechenden Verlinkungen von anderen Videos, die ich schon gemacht habe hier auf dem Kanal, und verabschiede mich damit einstweilen.